Allmächtiger, ewiger Gott, deinem Willen gehorsam hat unser Erlöser Fleisch angenommen. Er hat sich selbst erniedrigt und sich unter die Schmach des Kreuzes gebeugt. Hilf uns, dass wir ihm auf dem Weg des Leidens nachfolgen und an seiner Auferstehung Anteil erlangen. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Lesung aus dem Buch Jesaja. Gott, der Herr, gab mir die Zunge von Schülern, damit ich verstehe, die Müden zu stärken durch ein aufmunterndes Wort. Jeden Morgen weckt er mein Ohr, damit ich höre, wie Schüler hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet. Ich aber wehrte mich nicht und wich nicht zurück. Ich hielt meinen Rücken denen hin, die mich schlugen, und meine Wange denen, die mir den Bart ausrissen. Mein Gesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel. Und Gott, der Herr, wird mir helfen. Darum werde ich nicht in Schande enden. Deshalb mache ich meinen Gesicht hart wie einen Kiesel. Ich weiß, dass ich nicht in Schande gerate. Wort des lebendigen Gottes.
Thank you. und werfen das Los um mein Gewand. Du aber, Herr, halte dich nicht fern. Du, meine Stärke, eil mir zu Hilfe. Meine Seele, warum bist du zu Tode betrübt? Ich ziehe zum Heiligtum Gottes. Ich will deinen Namen meinen Brüdern verkünden, inmitten der Gemeinde dich preisen.
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Philippi. Christus Jesus war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mensch bekennt, Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters. Wort des lebendigen Gottes.
Dank sei Gott.
Das Leiden unseres Herrn Jesus Christus nach Markus. Es war 2 Tage vor dem Passia und dem Fest der ungesäuerten Brote. Die Hohepriester und die Schriftgelehrten suchten nach einer Möglichkeit, Jesus mit List in ihre Gewalt zu bringen, um ihn zu töten. Sie sagten aber:
Ja, nicht am Fest, damit es im Volk keinen Aufruhr gibt.
Als Jesus in Bethanien im Haus Simons des Aussätzigen zu Tisch war, kam eine Frau mit einem Alabastergefäß voll echtem, kostbarem Nardenöl, zerbrach es und goss das Öl über sein Haupt. Einige aber wurden unwillig und sagten zueinander:
Wozu diese Verschwendung? Man hätte das Öl um mehr als 300 Denare verkaufen und das Geld den Armen geben können.
Und sie fuhren die Frau heftig an. Jesus aber sagte:
Hört auf, warum lasst ihr sie nicht in Ruhe? Sie hat ein gutes Werk an mir getan, denn die Armen habt ihr immer bei euch und ihr könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht immer. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat im Voraus meinen Leib für das Begräbnis gesalbt. Amen, ich sage euch, auf der ganzen Welt, wo das Evangelium verkündet wird, wird man auch erzählen, was sie getan hat, zu ihrem Gedächtnis.
Judas Iskariot, einer der 12, ging zu den Hohepriestern. Er wollte Jesus an sie ausliefern. Als sie das hörten, freuten sie sich und versprachen, ihm Geld dafür zu geben. Von da an suchte er nach einer günstigen Gelegenheit, ihn auszuliefern. Am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote, an dem man das Passialamm zu schlachten pflegte, sagten die Jünger zu Jesus:
Wo sollen wir das Passiamahl für dich vorbereiten?
Da schickte er 2 seiner Jünger voraus und sagte zu ihnen:
Geht in die Stadt. Dort wird euch ein Mensch begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm, bis er in ein Haus hineingeht. Dann sagt zu dem Herrn des Hauses: Der Meister lässt dich fragen, wo ist der Raum, in dem ich mit meinen Jüngern das Paschalamm essen kann? Und der Hausherr wird euch einen großen Raum im Obergeschoss zeigen, der schon für das Festmahl hergerichtet und mit Polstern ausgestattet ist. Dort bereitet alles für uns vor.
Die Jünger machten sich auf den Weg und kamen in die Stadt. Sie fanden alles so, wie er es ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Paschamahl vor. Als es Abend wurde, kam Jesus mit den 12. Während sie nun zu Tisch waren und aßen, sagte Jesus:
Amen, ich sage euch, einer von euch wird mich ausliefern, einer, der mit mir ist.
Da wurden sie traurig, und einer nach dem anderen fragte ihn:
Doch nicht etwa ich?
Er sagte zu ihnen:
Einer von euch 12, der mit mir in dieselbe Schüssel eintunkt. Der Menschensohn muss zwar seinen Weg gehen, wie die Schrift über ihn sagt, doch wehe dem Menschen, durch den der Menschensohn ausgeliefert wird. Für ihn wäre es besser, wenn er nie geboren wäre.
Während des Mahls nahm er das Brot, sprach den Lobpreis. Dann brach er das Brot, reichte es ihnen und sagte:
Nehmt, das ist mein Leib.
Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet, gab ihn den Jüngern, und sie tranken alle daraus. Und er sagte zu ihnen:
Das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Amen, ich sage euch, ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis zu dem Tag, an dem ich von Neuem davon trinke im Reich Gottes.
Nach dem Lobgesang gingen sie zum Ölberg hinaus. Da sagte Jesus zu ihnen:
Ihr werdet alle Anstoß nehmen, denn in der Schrift steht: Ich werde den Hirten erschlagen, dann werden sich die Schafe zerstreuen. Aber nach meiner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen.
Da sagte Petrus zu ihm:
Auch wenn alle Anstoß an dir nehmen, ich nicht.
Jesus sagte ihm:
Amen, ich sage dir, heute, in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen.
Petrus aber beteuerte:
Und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich nie verleugnen.
Das Gleiche sagten auch alle anderen. Sie kamen zu einem Grundstück, das Gethsemane heißt, und er sagte zu seinen Jüngern:
Setzt euch hier, während ich bete.
Und er nahm Petrus, Jakobus und Johannes mit sich. Da ergriff ihn Furcht und Angst, Und er sagte zu ihnen:
Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht.
Und er ging ein Stück weiter, warf sich auf die Erde nieder und betete, dass die Stunde, wenn möglich, an ihm vorübergehe. Er sprach:
Aber, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst.
Und er ging zurück und fand sie schlafend. Da sagte er zu Petrus:
Simon, du schläfst? Konntest du nicht einmal eine Stunde wach bleiben? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach.
Und er ging wieder weg und betete mit den gleichen Worten. Als er zurückkam, fand er sie wieder schlafend, denn die Augen waren ihnen zugefallen, und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Und er kam zum dritten Mal und sagte zu ihnen:
Schlaft ihr immer noch und ruht euch aus. Es ist genug. Die Stunde ist gekommen. Siehe, jetzt wird der Menschensohn in die Hände der Sünder ausgeliefert. Steht auf, wir wollen gehen. Siehe, der mich ausliefert, ist da.
Während er redete, kam Judas, einer der Zwölf, mit einer Schar von Männern, die mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet waren. Sie waren von den Hohepriestern, den Schriftgelehrten und den Ältesten geschickt worden. Der ihn auslieferte, hatte mit ihnen ein Zeichen vereinbart und gesagt:
Der, den ich küssen werde, der ist es. Nehmt ihn fest und führt ihn sicher ab.
Und als er kam, ging er sogleich auf Jesus zu und sagte:
Rabbi!
Und er küsste ihn. Da legten sie Hand an ihn und nahmen ihn fest. Einer von denen, die dabei standen, zog das Schwert, schlug auf den Diener des Hohepriesters ein und hieb ihm das Ohr ab. Da sagte Jesus zu ihnen:
Wie gegen einen Räuber seid ihr mit Schwertern und Knüppeln ausgezogen, um mich festzunehmen. Tag für Tag war ich bei euch im Tempel und lehrte, und ihr habt mich nicht verhaftet. Aber so mussten die Schriften erfüllt werden.
Da verließen ihn alle und flohen. Ein junger Mann aber, der nur mit einem leinenen Tuch bekleidet war, wollte ihm nachfolgen. Da packten sie ihn. Er aber ließ das Tuch fallen und lief nackt davon.
Der Freund, der mein Brot mit mir brach, übergab mich dem Tod.
Der Freund, der
Darauf führten sie Jesus zum Hohepriester und es versammelten sich alle Hohepriester und Ältesten und Schriftgelehrten. Petrus aber war Jesus von Weitem bis in den Hof des Hohepriesters gefolgt. Nun saß er dort bei den Dienern und wärmte sich am Feuer. Die Hohepriester und der ganze Hohe Rat bemühten sich um Zeugenaussagen gegen Jesus, um ihn zum Tod verurteilen zu können. Sie fanden aber nichts. Viele machten zwar falsche Aussagen gegen ihn, aber die Aussagen stimmten nicht überein. Einige der falschen Zeugen, die gegen ihn auftraten, behaupteten:
Wir haben ihn sagen hören, ich werde diesen von Menschenhand gemachten Tempel niederreißen und in 3 Tagen einen anderen aufbauen, der nicht von Menschenhand gemacht ist.
Aber auch in diesem Fall stimmten die Aussagen nicht überein. Da stand der Hohepriester auf, trat in die Mitte und fragte Jesus:
Willst du denn gar nichts sagen zu dem, was diese Leute gegen dich vorbringen?
Er aber schwieg und gab keine Antwort. Da wandte sich der Hohepriester nochmals an ihn und fragte:
Bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten?
Jesus sagte:
Ich bin es. Und ihr werdet den Menschensohn zur Rechten der Macht sitzen und mit den Wolken des Himmels kommen sehen.
Da zerriss der Hohepriester sein Gewand und rief:
Wozu brauchen wir noch Zeugen? Ihr habt die Gotteslästerung gehört. Was ist eure Meinung?
Und sie fällten einstimmig das Urteil:
Er ist des Todes schuldig.
Und einige spuckten ihn an, verhüllten sein Gesicht, schlugen ihn und riefen:
Zeig, dass du ein Prophet bist.
Auch die Diener schlugen ihn ins Gesicht.
Wie ein unschuldiges Lamm führte
Als Petrus unten im Hof war, kam eine von den Mägden des Hohepriesters. Sie sah, wie Petrus sich wärmte, blickte ihn an und sagte:
Auch du warst mit diesem Jesus aus Nazareth zusammen.
Doch er leugnete und sagte:
Ich weiß nicht und verstehe nicht, wovon du redest.
Dann ging er in den Vorhof hinaus. Als die Magd ihn dort bemerkte, sagte sie zu denen, die dabei standen: Noch einmal.
Der gehört zu ihnen.
Er aber leugnete wieder. Wenig später sagten die Leute, die dort standen, von Neuem zu Petrus:
Du gehörst wirklich zu ihnen. Du bist doch auch ein Galiläer.
Da fing er an zu fluchen und zu schwören:
Ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr redet.
Gleich darauf krähte der Hahn zum 2. Mal. Und Petrus erinnerte sich an das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte: Ehe der Hahn 2-mal kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen. Und er begann zu weinen. Gleich in der Frühe fassten die Hohepriester, die Ältesten und die Schriftgelehrten, also der ganze Hohe Rat, über Jesus einen Beschluss. Sie ließen ihn fesseln und abführen und lieferten ihn Pilatus aus. Pilatus fragte ihn:
Bist du der König der Juden?
Er antwortete ihm:
Du sagst es.
Die Hohepriester brachten viele Anklagen gegen ihn vor. Da wandte sich Pilatus wieder an ihn und fragte:
Willst du denn nichts dazu sagen, sieh doch, wie viele Anklagen sie gegen dich vorbringen.
Jesus aber gab keine Antwort mehr, sodass Pilatus sich wunderte. Jeweils zum Fest ließ Pilatus einen Gefangenen frei, den sie sich ausbitten durften. Damals saß gerade ein Mann namens Barabbas im Gefängnis, zusammen mit anderen Aufrührern, die bei einem Aufstand einen Mord begangen hatten. Die Volksmenge zog zu Pilatus hinauf und verlangte, ihnen die gleiche Gunst zu gewähren wie sonst. Pilatus fragte sie:
Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freilasse?
Er merkte nämlich, dass die Hohepriester Jesus nur aus Neid an ihn ausgeliefert hatten. Die Hohepriester aber wiegelten die Menge auf, lieber die Freilassung des Barabbas zu fordern. Pilatus wandte sich von Neuem an sie und fragte:
Was soll ich dann mit dem tun, den ihr den König der Juden nennt?
Da schrien sie:
Kreuzige ihn!
Pilatus entgegnete:
Was hat er denn für ein Verbrechen begangen?
Sie aber schrien noch lauter:
Kreuzige ihn!
Darauf ließ Pilatus, um die Menge zufriedenzustellen, Barabbas frei. Jesus lieferte er, nachdem er ihn hatte geißeln lassen, zur Kreuzigung aus. Die Soldaten führten ihn ab in den Hof hinein, der Prätorium heißt, und riefen die ganze Kohorte zusammen. Dann legten sie ihm einen Purpurmantel um und flochten einen Dornenkranz. Den setzten sie ihm auf und grüßten ihn:
Grüßt, König der Juden!
Sie schlugen ihm mit einem Stock auf den Kopf und spuckten ihn an, beugten die Knie und huldigten ihm. Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, nahmen sie ihm den Purpurmantel ab und zogen ihm seine eigenen Kleider wieder an. Führten sie Jesus hinaus, um ihn zu kreuzigen. Einen Mann, der gerade vom Feld kam, Simon von Kyrene, den Vater des Alexander und des Rufus, zwangen sie, sein Kreuz zu tragen. Und sie brachten Jesus an einen Ort namens Golgotha, das heißt übersetzt Schädelhöhe. Dort reichten sie ihm Wein, der mit Myrrhe gewürzt war. Er aber nahm ihn nicht. Dann kreuzigten sie ihn. Sie verteilten seine Kleider, indem sie das Los über sie warfen, wer was bekommen sollte. Es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Und eine Aufschrift gab seine Schuld an. Der König der Juden. Zusammen mit ihm kreuzigten sie zwei Räuber, den einen rechts von ihm, den anderen links. Die Leute, die vorbeikamen, verhöhnten ihn, schüttelten den Kopf und riefen:
Ach, du willst den Tempel niederreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen? Rette dich selbst und steig herab vom Kreuz.
Ebenso verhöhnten ihn auch die Hohepriester und die Schriftgelehrten und sagten untereinander:
Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Der Christus, der König von Israel, er soll jetzt vom Kreuz herabsteigen, damit wir sehen und glauben.
Auch die beiden Männer, die mit ihm zusammengekreuzigt wurden, beschimpften ihn. Als die 6. Stunde kam, brach eine Finsternis über das ganze Land herein, bis zur 9. Stunde. Und in der 9. Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme:
Eloi, Eloi, lema sabachthani.
Das heißt übersetzt:
mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Einige von denen, die dabei standen und es hörten, sagten:
Hört, er ruft nach Elia.
Einer lief hin, tauchte einen Schwamm in Essig, steckte ihn auf ein Rohr und gab Jesus zu trinken. Dabei sagte er:
Lasst, wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihn herabnimmt.
Jesus aber schrie mit lauter Stimme. Dann hauchte er den Geist aus. Da riss der Vorhang im Tempel in 2 Teile von oben bis unten. Als der Hauptmann, der Jesus gegenüberstand, ihn auf diese Weise sterben sah, sagte er:
Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn.
Auch einige Frauen sahen von Weitem zu, darunter Maria aus Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus dem Kleinen und Joses, sowie Salome. Sie waren Jesus schon in Galiläa nachgefolgt und hatten ihm gedient. Noch viele andere Frauen waren dabei, die mit ihm nach Jerusalem hinaufgezogen waren. Da es Rüsttag war, der Tag vor dem Sabbat, und es schon Abend wurde, ging Josef von Arimathäa, ein vornehmes Mitglied des Hohen Rats, der auch auf das Reich Gottes wartete, zu Pilatus und wagte es, um den Leichnam Jesu zu bitten. Pilatus war überrascht, als er hörte, dass Jesus schon tot sei. Er ließ den Hauptmann kommen und fragte ihn, ob Jesus bereits gestorben sei. Als er es vom Hauptmann erfahren hatte, überließ er Josef den Leichnam. Josef kaufte ein Leinentuch, nahm Jesus vom Kreuz, wickelte ihn in das Tuch und legte ihn in ein Grab, das in einen Felsen gehauen war. Dann wälzte er einen Stein vor den Eingang des Grabes. Maria aus Magdala aber und Maria, die Mutter des Josef, beobachteten, wohin er gelegt wurde.
Liebe Schwestern und Brüder, ich weiß nicht mehr genau, ob es im Museum Columba oder im Schnütgenmuseum hier in Köln war. Es gibt jedenfalls dort einen Palmesel mit Rädern aus der Zeit der späten Gotik. Wahrscheinlich hat man ihn mitgenommen, wenn man so wie wir heute den Einzug Jesu in Jerusalem am Palmsonntag feierlich nachvollzogen hat. Auf diesem Palmesel sitzt Christus aufrecht wie ein Herrscher aus einer anderen Welt, mit einem schmalen Gesicht und mit einem Blick, der eher nach innen als nach außen geht. Gekleidet in ein purpurrotes Gewand, das bereits das Leiden ankündigt, segnet er mit seiner rechten Hand. Was er in der linken Hand gehalten haben mag, das ist verloren gegangen. Vielleicht war es ein Kreuz oder, wie auf alten Bildern oft zu sehen, eine Fahne mit dem Zeichen des Lammes. So einfach drückte man im späten Mittelalter aus, was wichtig ist, um diesen Tag heute und um die ganze Karwoche zu verstehen. Das Mitleid Gottes mit den Menschen und seine feste Entschlossenheit, den schmerzlichen Riss, der durch diese Welt geht und durch das Leben aller Menschen, zu heilen. Eine unendliche, tiefe und alles umfassende Liebe kommt von Gott in Jesus Christus auf uns zu. Und sie gilt jedem Menschen, weil wir Geschöpfe Gottes sind, ganz gleich, was aus uns geworden sein mag, gleich, was man mit uns gemacht hat, gleich, was wir womöglich gemacht haben. Das ganze Markus-Evangelium läuft auf die Passionsgeschichte zu, die wir gerade gehört haben. Erst als Jesus am Kreuz stirbt, zeigt sich das ganze Geheimnis seiner Person. Da leidet nicht nur ein guter Mensch, obwohl auch ein guter Mensch wäre schon viel in einer Zeit, in der man erneut lernt, was es heißt, am Menschen zu verzweifeln. Einer, der von sich absieht, einer, der hilft und rettet, das ist ja schon fast das Beste, was einem in unseren Tagen begegnen kann. Aber Jesus ist mehr als ein guter Mensch. Er ist der Christus Gottes, der Gesalbte, der Mensch, der von Gott kommt und in dem Gott die zerbrochene Welt heilen und wieder zusammenfügen will. In Jesus wendet sich Gott zu, und zwar all denen, die nach menschlichem Ermessen als verloren gelten müssen. Hier tut nicht nur ein Mensch anderen etwas Gutes, sondern hier riskiert einer sich selbst dafür, dass die anderen wieder Gutes erfahren dürfen. Er befreit davon, dass wir in einer zwischen Gut und Böse zerrissenen Welt leben müssen. Er sucht die dunkelsten Momente unserer Existenz auf und hält es dort aus. Die Orte des Hasses und des Schmerzes, die Orte der Schuld und der Angst. Und die Menschen, die sich an diesen Orten vorfinden, sie sind nicht mehr verloren in gottlosen Situationen, denn er kommt dorthin. Gott selber sucht sie auf und lässt sie Rettung spüren. Gott verlässt in Christus sich selbst, um uns Menschen zu retten. Er gibt sich hin. Ausgerechnet ein heidnischer Hauptmann, der mitgeholfen hat bei der Hinrichtung, ausgerechnet der sieht das als einziger völlig klar unter all diesen frommen Leuten, die es auch dort gab. Und er spricht es aus: Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Gott heilt in Jesus den Riss, der diese Welt durchzieht. Er selbst trägt, was wir Menschen einander antun. Er hält es aus bis ans bittere Ende. Und er weitet unsere Perspektive und hoffentlich auch damit unser Empfinden, unser Herz. All das wird nicht das letzte Wort behalten. Das Kreuz und das Leid wird sich erweisen als ein Durchgang in ein neues Leben, weil Gott selbst dieses neue Leben schenkt.